Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind die Themen.
Kettenreaktion. Cyberangriffe auf Blockchains werden immer häufiger. Wackelkontrakt. Digitale Verträge haben oft gravierende Sicherheitslücken. Inspektion. Smarte Fahrräder überprüfen den Zustand des Radwegs. Und das digitale Logbuch. TLAs.
Es geht ja nicht nur um die Technologie, sondern es geht ja auch darum, welche Veränderungen in den Organisationsstrukturen, in den Prozessen, im gesamten Ökosystem drumherum erforderlich sind, um das gut nutzen zu können.
So warnt der Wirtschaftsinformatiker Professor Helmut Kretschmer von der TU München schon seit längerer Zeit vor allzu unbedachten Einsätzen sogenannter Blockchain-Technologie. Und Kretschmer steht da nicht als einsamer Rufer in der Wüste, sondern die Arbeiten mehrerer Sicherheitsanalysten, die geben ihm recht. Denn etliche erfolgreiche digitale Angriffe auf Systeme, die mit Blockchain arbeiten, wurden vorgestellt. Kann man also zusammenfassend sagen, Blockchain-Verfahren, die sind nicht sicher, Peter Welchering?
Ja, es kommt immer drauf an, muss die Antwort dann lauten. Und das müssen wir mal etwas sortieren. Also es gab beispielsweise ziemlich übertriebene Ankündigungen, man könne eben Blockchain-Einträge selbst nachträglich manipulieren. Und diese Warnungen, die waren dann auch tatsächlich mit dem Hinweis auf eine bestimmte Sicherheitstechnik verknüpft. Die müsse man eben kaufen und dann könne man Blockchain absichern. Das war überzogen, das gehört auch wohl eher in die Abteilung Werbung und Propaganda. Aber es gab und gibt eben auch sehr ernstzunehmende Angriffsszenarien und einige sind eben vorgestellt worden. Und bei denen richten sich eben die Angriffsvektoren, also die Angriffsrichtungen gegen Kryptobörsen, gegen Zahlungs-Apps und gegen Transaktionsplattformen. Hier geht es also um genau die Organisationsstrukturen, um die Geschäftsprozesse, von denen eben Helmut Kretschmer auch spricht, auf die er hinweist. Und da ist es auch in gar nicht wenigen Fällen tatsächlich schon zu einer Art digitalem Überfall gekommen. Und diese Angriffe nehmen zu. Natürlich nehmen die zu, weil eben auch die Blockchain-Anwendungen häufiger sind und weil auf mehreren Plattformen so etwas eingerichtet wird. Und das geht dann eben weit über den Handel mit Kryptowährungen hinaus. Denn Blockchain-Technologie, die wird eben auch schon im Gesundheitsbereich oder etwa beim Aufbau von Lieferketten eingesetzt. Und hier haben wir es tatsächlich mit gravierenden Sicherheitsdefiziten zu tun. Die müssen rasch beseitigt werden.
Wie denn diese Sicherheitsdefizite aussehen und welche erfolgreichen Angriffsszenarien auf Plattformen und Geschäftsprozesse mit der Blockchain es so gibt, das haben wir uns im Detail erläutern lassen.
Wenn ich als Angreifer eine Schwachstelle auf der Präsentationsebene der Plattform ausnutze, bedeutet das, dass ich alle Benutzer auf dieser Plattform angreifen kann.
So beschreibt Odit Vanunu vom Sicherheitsunternehmen Checkpoint jenes Angriffsprinzip, das Kryptobörsen und anderen Blockchain-basierten Systemen gefährlich werden kann.
Das bedeutet, dass der Angreifer die Schwachstelle auf seiner Plattform ausnutzen kann, um die Datenbank oder die Benutzer anzugreifen. Es ist das Gleiche. Wenn die Informationen jedoch in der Blockchain selbst bereits in der Datenbank, in der Blockchain oder im verteilten Kontenbuch stehen, kann dies nicht geändert werden. Niemals.
Das Prinzip blockchain-basierter Systeme ist einfach und auf den ersten Blick sehr sicher. Um zum Beispiel Bitcoins von einer digitalen Geldbörse in eine andere fließen zu lassen, muss der Zahlungsvorgang in der Blockchain eingetragen werden, wie in eine Art digitales Kontobuch. Jede Bitcoin-Überweisung wird in eine eigene Datei geschrieben. Die Datei wird dann an das digitale Kontobuch geschickt. Dort wird sie an die anderen Dateien angehängt und anschließend auf viele tausend Rechner verteilt. Man kann sich das so vorstellen, als würden 3 Euro für einen Maiskolben auf ein Blatt Papier geschrieben. Dann wird das Blatt eingeschweißt, damit niemand mehr den Wert von 3 Euro verändern kann. Und dieses eingeschweißte Blatt Papier wird dann in einen Stapel, Blockchain genannt, eingeheftet. Einheften oder den Block fortschreiben darf derjenige, der als erster eine Rechenaufgabe gelöst hat. Und der wird dafür mit Bitcoins oder anderen digitalen Geldstücken belohnt. Was aber, wenn ein Angreifer dabei direkt in die digitale Brieftasche, die sogenannte Wallet des Kunden, langt?
Nehmen wir Benutzer, die per Browser mit einer Anwendung verbunden sind, die die Blockchain-Infrastruktur nutzt. Nun gibt es einen Angreifer. Der findet eine Schwachstelle der Plattform, die es dem Angreifer ermöglicht, Code auszuführen. Dabei erhält er die Berechtigungen für die digitale Brieftasche des Benutzers. Und das bedeutet, dass er dem Benutzer alle Informationen und alle Vermögenswerte entziehen kann.
Es gibt noch eine zweite Angriffsvariante. Jeder per Blockchain beurkundete Vertrag, jede Zahlung oder jeder Zählerstand, der so abgerechnet wird, also jede so beurkundete Transaktion, wird per digitalem Vertrag abgewickelt. Die einzelnen Vertragsbedingungen werden direkt in die Codezeilen des Vertragsprotokolls geschrieben. Und solch ein digitaler Vertrag, Smart Contract genannt, bietet eine durchaus ernste Angriffsmöglichkeit.
Beim zweiten Szenario haben Sie eine Schwachstelle im Smart Contract, also in der Schicht vor der Blockchain. Bei einem Smart Contract handelt es sich im Grunde genommen um eine Software, die eine Bedingung enthält. Etwa, wenn Sie diese Vermögenswerte erwerben wollen, müssen Sie 2 Ethereum bezahlen. Und wenn Sie diese Bedingung erfüllen, können Sie die Transaktion durchführen. Der Smart Contract besteht aber aus Software. Da können also Schwachstellen in der Software des Smart Contracts auftreten. Als Angreifer kann ich das ausnutzen. Und wenn ich dann die Schwachstelle ausnutze, kann ich grundsätzlich das Netzwerk angreifen. Ich kann die Blockchain selbst angreifen.
So kann ein Angreifer die Codezeilen, in denen Vertragsbedingungen stehen, manipulieren und somit zu seinen Gunsten abändern. Geschädigte können nicht nachweisen, dass der Vertrag manipuliert wurde. Damit kann großer Schaden angerichtet werden, bis hin zur Insolvenz. Und davon können dann auch Unternehmen betroffen sein, die wichtig sind für den Betrieb von kritischer Infrastruktur eines Staates. Wasserwerke, Energieversorger, aber auch Finanzdienstleister. Deshalb zählen digitale Angriffe auf Blockchain-Infrastruktur inzwischen auch schon zu den Standardverfahren in den Arsenalen vieler Staaten, meint Odette Vanunu.
Es gibt staatliche Stellen, die gezielt nach Blockchain-Netzwerken suchen, nach Blockchain-Brücken oder Blockchain-Infrastrukturen. Und sie versuchen, in diese Infrastruktur einzudringen, damit sie Zugriff auf die Schlüssel erhalten oder Zugriff auf private Informationen, um die Kontrolle über die Infrastruktur zu übernehmen.
Es gibt also gleich mehrere Angriffsmöglichkeiten, um Blockchain-basierte Systeme zu manipulieren, auf diese Weise dann Vermögenswerte zu stehlen oder ganze Blockchain-Infrastrukturen einfach abzuschalten. Wie gut sind wir denn auf die Abwehr solcher Angriffe überhaupt vorbereitet, Peter?
Ja, da fangen wir gerade erst an, Abwehrstrategien zu entwickeln. Das muss man so feststellen. Bisher ist das Problem ja noch nicht so richtig gesehen worden. Denn man ging immer davon aus, ach, Einträge in der Blockchain, die sind ja eh für die Ewigkeit geschrieben, da kann nichts passieren. Und als vor gut 1,5 Jahren das Blockchain-System von Ethereum auf die sogenannten Smart Contracts umgestellt wurde, da wurde natürlich auch darüber diskutiert, dass die Vertragsbedingungen der Smart Contracts eben direkt in die Softwarecodes geschrieben werden. Und wenn auf diese Codes hineingeschrieben werden kann, dann birgt das Gefahren. Das heißt, die Vertragsbedingungen können von einem Angreifer nachträglich geändert werden. Allerdings muss der Angreifer dafür eben Zugriff auf den Code der Smart Contracts haben. Ja, und das ist eben bisher als so eine theoretische Möglichkeit gesehen worden. Aber etwa Odette Vanunu oder andere haben eben einige Fälle recherchiert, bei denen genau solche Angriffe erfolgreich durchgeführt wurden. Und das heißt, aus der theoretischen Möglichkeit, da ist jetzt eine Angriffspraxis geworden. Das hat die Sicherheitsanalysten dann so allmählich auch mal dazu gebracht, solche unterschiedlichen Angriffsvektoren, solche Angriffsstrategien näher anzuschauen. Und besonders intensiv haben sich tatsächlich die Spezialisten des nordkoreanischen Lab 110 darum gekümmert.
Dieses Lab 110 ist ja die Cybereinheit der nordkoreanischen Volksarmee. Ich vermute, die haben nicht nur theoretische Angriffsszenarien entwickelt, sondern die dann auch ausgeführt.
Ja, und das sogar ziemlich häufig und ziemlich mächtig, in der Tat. Und sie haben damit Nordkorea, also ihrem Staat, einiges an Geld eingespielt. Und zwar in ganz unterschiedlichen Kryptowährungen. Darauf waren die angesetzt. Dadurch ist das Problem übrigens auch während der vergangenen Monate so virulent geworden, weil da einfach so viel geklaut wurde. Denn die Nordkoreaner, die haben mit allen bekannten Angriffsmethoden, die Odette Vanunu ja auch eben geschildert hat, ziemlich hohe Vermögenswerte erbeutet. Und das tut natürlich weh. Und deshalb ist jetzt die Bereitschaft, endlich Abwehrmaßnahmen zu entwickeln, auch ein bisschen ausgeprägter.
Wie sieht es denn im Bereich kritischer Infrastrukturen aus? Hat Blockchain-Infrastruktur da ja schon eine kritische Größe erreicht, sodass sie für die Militärs wirklich interessant werden?
Ja, das wird derzeit diskutiert. Bei den kritischen Infrastrukturen, also Energieversorgung und so weiter, da legt Blockchain-Infrastruktur tatsächlich zu. Und eine kritische Größe hat sie mit Sicherheit bei den Finanztransaktionen erreicht. Und die Finanzindustrie gilt ja auch als kritische Infrastruktur. Deshalb sind ja auch diese Angriffsvektoren, also deshalb sind digitale Angriffswaffen in diesem Bereich überhaupt erst entstanden. Mit denen kann Blockchain-Infrastruktur eben nicht nur im Finanzbereich, sondern dann auch in anderen Bereichen kritischer Infrastruktur angegriffen werden. Und da muss man sehen, dieses Waffenarsenal ist weltweit ziemlich gut entwickelt, gut gefüllt, es ist einsatzbereit.
Gibt es denn eine Chance, dass durch internationale Verbote, durch internationale Ächtung dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Also Initiativen für eine internationale Regulierung, da gab es einige in den vergangenen Monaten, in den vergangenen 3 Jahren sogar. Allerdings, man muss auch sagen, bisher war keine erfolgreich. Und deshalb fordern Sicherheitsexperten jetzt ja auch eine starke nationale Regulierung durchzusetzen, wenn möglich dann auch gern eine EU-weite, eben um den Sicherheitsbehörden dann die Möglichkeit zu geben, solche Angriffe besser erkennen zu können und auch besser abwehren zu können. Das setzt aber Kooperation der Sicherheitsbehörden voraus. Und das setzt voraus, dass entsprechende gesetzliche Regulierungen, etwa zum Schutz von Blockchain-basierter Infrastruktur, vorhanden sein müssen. Die haben wir auch hier in Deutschland so noch nicht. Und da stehen wir auch erst ziemlich am Anfang der Diskussion. Und man muss noch etwas zum Schluss jetzt anmerken. Die Euphorie in Sachen Blockchain und Web 3, die wir ja zwischendurch auch hatten, die hat es natürlich auch nicht einfacher gemacht, mit diesem Problem umzugehen. Denn wenn so etwas euphorisch gefeiert wird, dann werden die Nachteile, dann werden die Schwachstellen, also die Sicherheitsprobleme, meistens nicht so richtig wahrgenommen.
Gefährliche Cyberangriffe auf Blockchain-Systeme nehmen dramatisch zu. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
KI im Straßenverkehr, unser nächstes Thema. Da denkt man doch sofort an selbstfahrende Autos, die demnächst auf dem Land für preiswerte und gute Mobilität der Bevölkerung sorgen sollen, in der Stadt aber den Taxichauffeuren wahrscheinlich das Leben schwer machen werden. Soweit aber sind wir noch nicht, denn immer wieder werfen ja Unfälle mit selbstfahrenden Autos neue Probleme auf, die alle noch gelöst werden müssen. Doch KI im Straßenverkehr, das kann auch was ganz anderes sein. Künstliche Intelligenz zum Beispiel kann nämlich auch dafür sorgen, dass Straßen und Radwege besser und kostengünstiger unterhalten werden. Zum Beispiel mit einem speziellen Radweginspektionsfahrrad, das Forschende von Salzburg Research entwickelt haben. Das habe ich mir von Moritz Beking erklären lassen.
Das Grundverfahren besteht erstmal aus 3 Schritten. Der erste ist die Datenaufzeichnung. Da werden sogenannte Punktwolken, die bestehen aus massenhaften Laserabstandsmessungen rund um das Fahrrad, mittels sogenannter LiDAR-Sensoren erhoben, die dann eben eine dreidimensionale Repräsentation der Umgebung des Fahrrads ergeben. Diese Daten werden dann mit Hilfe künstlicher neuronaler Netze oder eben künstlicher Intelligenz in verschiedene Klassen eingeteilt. Da gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt Vegetation, es gibt Gebäude, es gibt Straßenschilder. Was uns jetzt aber in diesem Projekt am meisten interessiert ist, es gibt die Klasse Radweg, also der eigentliche Untergrund, beziehungsweise Road, Straße, weil wir aus dem Bereich praktisch die Technik übernommen haben. Und die werden dann eben rausgefiltert mit Hilfe von KI und auf denen können jetzt dann wieder Kennzahlen berechnet werden. Also hauptsächlich geht es dabei um die Abweichung der gemessenen Oberfläche von einer gedachten idealen Ebene, um einfach festzustellen, wie eben oder uneben ist dieser Radweg. Weil das gerade beim Fahren natürlich einen erheblichen Unterschied macht, wie rau ist der Radweg, wie stark schüttelt dann auch mein Fahrrad. Und das sind im Grunde die 3 Schritte.
Muss man sich das so vorstellen, dass zum Beispiel damit auch gemessen werden kann, wenn auf einem Radweg zum Beispiel die Wurzel eines Baumes den Asphalt angehoben hat?
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre auf jeden Fall in einer Größenordnung, wo wir das auch jederzeit erkennen könnten.
Wie muss man sich jetzt das Fahrrad vorstellen? Ist das ein Fahrrad, was vollgepackt ist mit Technik?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein spezialisiertes Messfahrrad. Das hat vorne über dem Vorderrad einen eigenen Gepäckträger für die Sensorik und hinten auf dem ganz normalen Gepäckträger dann mehr Sensorik und die Verarbeitungseinheit. Ist dadurch eben auch sehr schwer, ist zum Glück ein E-Bike, das macht das Fahren ganz, ganz okay trotzdem. Aber das ist auf jeden Fall ein Spezialfahrrad, das auch auffällt und das man so im Alltag auch nicht fahren würde.
Was außer LiDAR ist denn noch an diesem Fahrrad, was Vermessungen vornimmt?
Da ist eine ganze Reihe an Sensorik verbaut, also erstmal natürlich ein ganz klassisches GPS, damit wir hinterher auch wissen, wo die entsprechende Aufzeichnung stattgefunden hat. Dann gibt es mehrere Trägheitssensoren, um eben gerade Erschütterungen und Bewegungen des Fahrrads zu messen. Es gibt auch rundherum Kameras, sowie eine weitere Kamera, die den oder die Fahrerin filmt. Damit könnte man theoretisch, das haben wir jetzt nicht verfolgt, sowas wie Emotionsanalysen noch mit reinnehmen. Es gibt auch noch eine Temperatur, einen Feuchtigkeitssensor. Also es ist wirklich sehr, sehr viel verbaut.
Sie haben ja eben gesagt, dass es sich um ein speziell ausgerüstetes Fahrrad handelt mit diesen ganzen Sensoren und einer entsprechenden Verarbeitungseinheit. Das heißt dann umgekehrt auch, dass dieses Messfahrrad ganz bewusst eingesetzt werden muss und nicht zum Beispiel ja von jedermann als Crowd-Funktion Vermessung des Fahrradweges benutzt werden kann.
Genau, also das wäre auf jeden Fall als Auftragsarbeit zu sehen. Man will genau diesen Fahrradweg vermessen. Und dafür wird jetzt auch dieses Fahrrad eingesetzt. In der Zukunft wäre das grundsätzlich auch als Crowd-Lösung denkbar. Bisher ist es aber so, dass diese LiDAR-Sensoren nur in ganz wenigen wirklich Oberklasse-Smartphones und auch da nur mit einer geringen Auflösung verbaut sind. Und selbst wenn sie besser verfügbar wären, gibt es immer noch das Problem, was jetzt die NutzerInnen motivieren sollte, so einer Energie- und auch datenhungrigen Aufzeichnung und Übertragung von LiDAR-Daten zuzustimmen. Von daher glaube ich, dass das bis auf Weiteres ein Fall für einfach Spezialhardware bleiben wird.
Da hätte ich natürlich eine Antwort als Fahrradfahrer in Köln zum Beispiel, dass die Fahrradwege einfach qualitativ besser werden.
Ja, das ist immer die Hoffnung. Da gibt es auch immer wieder Projekte, die genau damit versuchen, Nutzerinnen anzuziehen, zu überzeugen, ihre Daten hochzuladen. Der Rücklauf ist dann meistens, vor allem wenn so eine allererste Projektphase mit viel Öffentlichkeitsarbeit vorbei ist, sehr überschaubar. Also das ist immer eine schöne Idee, die aber gerade wenn dann eine App wirklich mitlaufen muss, leider selten funktioniert.
Erzählen Sie uns noch ein bisschen, wie die Informationen, die da erfasst werden, genutzt werden können. Wer soll diese Daten denn aufarbeiten und wozu kann er oder sie nutzen?
Also für den Moment geht es da für uns als Forschungsinstitut hauptsächlich mal um die Methodenentwicklung. Also herausfinden, geht das überhaupt und wenn ja, wie. Von der längerfristigen Vision, wo es hingehen könnte, ist erstmal da die Planung und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten an der Radinfrastruktur auf jeden Fall im Blick. Weil das was ist, was wir mit klassisch aufgezeichneten Daten auch jetzt schon machen, dass wir Radwege befahren, die Untergrundqualität der Stadt Salzburg zurückmelden und sie dementsprechend entscheiden, wo sind Verbesserungen notwendig. Und was man auch immer noch im Blick behalten kann, ist, dass es immer mehr Bemühungen gibt, insgesamt die Infrastruktur von Städten in Form sogenannter digitaler Zwillinge zu erfassen und abzubilden. Und auch da könnte es auf jeden Fall eine Komponente davon sein.
Erklären Sie uns, warum der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei diesem System so entscheidend ist, um Fortschritte gegenüber traditionellen Verfahren oder älteren Verfahren zu erzielen.
Die Schwierigkeit ist da ganz klar in der Vielfältigkeit der Daten. Wir erfassen ein dreidimensionales Abbild unserer Umgebung und die kann eben sehr unterschiedlich aussehen. Und da komme ich mit klassischen, regelbasierten Verfahren einfach an Grenzen. Es ist sehr schwierig, sich vorher als Entwickler zu überlegen, was genau unterscheidet denn ein Gebäude von einem Baum. Also das ist natürlich für den Menschen leicht zu sehen und offensichtlich, aber es ist sehr schwierig, das in Code abzubilden. Mit der künstlichen Intelligenz gehen wir einfach hin, nehmen einen Teil der Daten, fügen dort von Hand Annotationen hinzu, die eben den Gebäuden die Klasse Gebäude und dem Radweg die Klasse Radweg zuweisen. Damit trainieren wir unser System und das kann dann wieder auch auf neuen, bisher nicht gesehenen Daten diese Unterscheidung mit einer relativ hohen Zuverlässigkeit machen, viel höher als mit allen mir bekannten klassisch programmierten Systemen.
Geht das dann so weit, dass die KI tatsächlich schon während das Messfahrrad über einem Fahrradweg fährt, zum Beispiel auch Hindernisse erkennen kann oder gefährliche Situationen, Häuser oder meinetwegen auch Autos, die auf dem Fahrradweg stehen und dann auch entsprechend darauf reagieren könnte potenziell?
Also die Antwort hier ist ein klares Jein. Die Software an sich wäre auf dem Rad lauffähig. Dort ist auch die entsprechende Rechenpower vorhanden. Wir haben es aber tatsächlich nicht umgesetzt, weil es einfach nochmal ein weiterer Schritt, der auch einfach mit Aufwand verbunden ist. Das haben wir in Planung. Es ist uns aber bisher einfach noch nicht gelungen, weil da es doch sehr prototypisch ist, treten dann immer eine große Reihe an kleinen Problemen auf, die es sehr verzögern. Weil Sie aber gerade die Autos, die dort parken, erwähnen, haben wir tatsächlich in einem anderen Projekt eine andere KI drauf trainiert, genau Autos zu erkennen. Da geht es aber tatsächlich dann um im fahrenden Verkehr Autos zu erkennen. Da wollen wir uns nämlich Überholmanöver anschauen. Aber grundsätzlich ist auch das absolut möglich mit diesen Daten. Und wie gesagt, auch auf dem Fahrrad. Die Rechenkraft ist prinzipiell vorhanden.
Ihr System ist ja jetzt so angelegt, dass spezielle Fahrten festgelegt werden, um Fahrradwege zu vermessen. Das heißt, sie finden dann auch in einem definierten Abstand statt. Wäre es nicht überlegenswert, das tatsächlich so zu machen, dass das in sehr kurzen Intervallen passiert, weil ja das Verkehrsgeschehen und auch die Veränderungen auf Fahrradwegen, insbesondere was Gegenstände, Kollisionen, Defekte und so weiter angeht, sehr dynamisch ist?
Grundsätzlich sicherlich, wobei man da die Kosten im Blick behalten muss. Es ist einfach im Moment noch sehr prototypisch, das heißt, der Aufwand ist hoch. Also wir sind noch ein ganzes Stück davon entfernt, dass wir da ein System haben, wo wir wirklich sagen, irgendjemand kann dieses Fahrrad nehmen, den Erfassen-Knopf drücken und danach kommt eine Karte raus. Da sind noch diverse Schritte drin, in denen einfach händisch Daten von A nach B geschoben, Verarbeitungsschritte angestoßen, Daten wieder kontrolliert werden müssen. Und das setzt im Moment noch den Aufwand relativ hoch. Aber genau da sind wir natürlich dran, möglichst viele dieser Schritte möglichst zuverlässig zu automatisieren.
Das war Moritz Beking von Salzburg Research über Fahrräder, die ihre Wege inspizieren.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 37695.
Das Schönste, was es gibt in der Computerei, TLAs, Three-Letter-Acronyms, drei Buchstaben, die oft ganze Geschichten erzählen. WWW beispielsweise. Es ist die Geschichte eines jungen Wissenschaftlers am CERN in der Schweiz, der klicken statt blättern möchte. Dann hat er ein bisschen was in HTML geschrieben und damit eine neue Welt erschaffen. Das World Wide Web, die Genesis des Cyberspace. CSR ist auch so ein fantastisches Akronym, quasi der SUV unter den TLAs. CSR steht für Corporate Social Responsibility. Da erwerben Unternehmen Staatsbürgerschaften, CC, Corporate Citizenship. Sie kümmern sich um ESR, Environment, Social and Governance und machen Kohle eigentlich nur noch, um ihre anderweitigen, hehren Ziele zu verfolgen. Ohne Purpose, ohne einen edlen Zweck geht heute nichts mehr im Business. Und staatsbürgerliches Unternehmertum, Umwelt, Soziales und Ethik zusammen, das ergibt dann den Conscious Capitalism, so eine Art achtsamen Kapitalismus. Stellt man sich am besten vor wie Dagobert Duck beim Tai Chi. Wobei diese Geschichte gar nicht so abwegig ist, wie sie klingt. Der Namensgeber von Dagobert Duck, Ebenezer Scrooge, der soll ja tatsächlich in einer Weihnachtsnacht zum empathischen Menschen geworden sein. Allerdings sei das nur ein Fantasyfilm, steht in Wikipedia. Und da fragt man sich halt schon, wer soll dann die Geschichte mit der CSR und von Ebenezer Scrooge over TCP/IP glauben? Ein gezielter Griff in die TLA-Kiste und man wird fündig zwischen CSR und WWW. Da ist er, der DAO, der dümmste anzunehmende User. Seit jeher ein dankbarer Rezipient von fantasievollen TLAs.
Digitales Logbuch. Name Killer Achim. File closed.
Die Bundesregierung kommt mit der Digitalisierung im Pass- und Ausweiswesen voran. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die Bundesregierung hat diese Woche die Änderung der Pass- und Personalausweisverwaltungsvorschrift beschlossen und dem Bundesrat zugeleitet. Damit werden die vom Gesetzgeber beschlossenen Modernisierungsschritte umgesetzt. Zu den Neuerungen gehört unter anderem, dass Ende April 2025 die Pflicht zur Vorlage eines papierbasierten Passbilds entfällt. Ab Mai 2025 sollen Reisepässe und Personalausweise auch per Post zugestellt werden können.
OpenAI gibt sein Programm zum Klonen echter Stimmen noch nicht frei.
Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat ein Programm zum Klonen von Stimmen vorgestellt. Das Programm Voice Engine sei in der Lage, eine Stimme anhand eines 15-sekündigen Audioschnipsels zu duplizieren, teilte das Unternehmen in San Francisco mit. Aus Sicherheitsgründen soll die Technologie aber zunächst weiter getestet werden. Dabei werde sichergestellt, dass Menschen, deren Stimme geklont werde, vorher ausdrücklich zustimmten. Zudem müsse den Hörenden deutlich gemacht werden, dass die Stimmen, die sie hören, von KI generiert wurden. Die Erzeugung von Sprache berge erhebliche Risiken, hieß es von OpenAI. Dies betreffe insbesondere die Stimmen von Politikern, die in einem Wahljahr im Fokus der Öffentlichkeit stünden.
Jedes sechste Schulkind ist Opfer von Cybermobbing.
Das Regionalbüro für Europa der Weltgesundheitsorganisation WHO hat vor einem Anstieg des Mobbings im Internet zwischen jungen Menschen gewarnt. Inzwischen drangsalierten 12% der jugendlichen Altersgenossen mit Cybermobbing, teilte die WHO in Kopenhagen mit. Die WHO-Studie beschäftigte sich mit den Mustern von Mobbing und Gewalt unter Jugendlichen in 44 Ländern und Regionen. Demnach berichteten Jungen häufiger von aktivem Cybermobbing als Mädchen.
New York testet ein KI-System zur Waffenerkennung.
In der New Yorker U-Bahn sollen künftig Scanner an Drehkreuzen eingesetzt werden und Passanten erfassen, die Waffen mit sich tragen. Zum Einsatz kommen soll ein System des US-Unternehmens Evolve Technology. Das System arbeitet mit einem niederfrequenten elektromagnetischen Feld. Sensoren erfassen die Gegenstände in Taschen, Rucksäcken oder unter der Kleidung. Eine künstliche Intelligenz wertet die Informationen aus und schlägt Alarm, wenn sie einen verdächtigen Gegenstand findet. Kritiker befürchten Panik durch mögliche Fehlalarme.
Kriminalbeamte wollen die Palantir-Software bundesweit einsetzen.
Im Sommer 2023 hatte das Bundesinnenministerium einen möglichen Einsatz der Analyse-Software, verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform, kurz Vera, des US-Herstellers Palantir abgelehnt. Nun hat der Vorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter Dirk Peglow angesichts der wieder wachsenden islamistischen Terrorgefahr die bundesweite Einführung der Software gefordert. Peglow ist laut einem Bericht des Handelsblatts überzeugt, dass die deutschen Sicherheitsbehörden bei der Terrorabwehr darauf angewiesen sind, Zitat, die in den unterschiedlichen Datenbeständen vorliegenden Informationen zu relevanten Personen schnellstmöglich deutschlandweit zusammenzuführen.
Amazon muss sein Werbearchiv öffentlich machen.
Im April 2023 hatte die EU-Kommission den Amazon Store als sehr große Online-Plattform eingestuft. Nach der EU-Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste, den Digital Services Act, müssen solche Plattformen ein sogenanntes Werbearchiv veröffentlichen. Dort müssen sie den Inhalt der Werbung, den Auftraggeber, den Veröffentlichungszeitraum und die Zahl der erreichten Empfänger angeben, bei zielgerichteter Werbung zudem die wichtigsten Parameter für deren Auswahl. Dagegen klagte Amazon und beantragte zudem einstweiligen Rechtsschutz. Der Eilantrag hatte vor dem erstinstanzlichen Gericht der Europäischen Union Erfolg. Der Europäische Gerichtshof hob diese Entscheidung diese Woche auf und wies den Eilantrag ab.
Sternzeit, 30. März. Ein Hase, ein Lamm und das himmlische Osterei. Zwar gibt es kein klassisches Ostergestirn, aber das Firmament verbreitet in diesen Tagen dennoch ein wenig österliche Stimmung. Nach Sonnenuntergang zeigt sich der Osterhase zu Füßen des Himmelsjägers Orion tief im Südwesten. Nach nur einer Stunde hoppelt er unter den Horizont. Dann versinkt auch der Widder im Nordwesten. Er zeigt sich nach Einbruch der Dunkelheit rechts unterhalb des Stiers. Der Widder gilt als Lieblingssternbild aller Osterlämmer. Er wurde nicht zum Festbraten, sondern durfte zu einem ausgewachsenen Tier werden. Sein Hauptstern heißt Hamal, nach dem arabischen Wort für Lamm. Kaum sind Hase und Widder von der Himmelsbühne abgetreten, zeigt sich im Nordosten der Schwan. Dieses Sternbild wird wegen seiner charakteristischen Form auch Kreuz des Nordens genannt und passt somit bestens in die Ostergeschichte. Im Schwan befindet sich zudem der Eiernebel. Dort pustet ein alter Stern, der gerade sein Dasein beendet und allmählich vom roten Riesen zum weißen Zwerg wird, seine äußeren Schichten in den Weltraum. Dieser Stern schält sich gerade aus seiner Hülle, so wie sich ein schlüpfendes Küken durch die Eierschale pickt. Zum Nebel gehören zwei Paare aus Lichtkegeln, die jeweils ein V bilden und auch als die Löffel zweier Hasen durchgehen könnten. Den Eiernebel mit altem Stern und Hasenohren einzusammeln, würde allerdings einen sehr weiten Osterspaziergang erfordern. Denn er ist 3000 Lichtjahre von uns entfernt. Da liegen die irdischen Ostereier morgen deutlich näher.
Das war Computer und Kommunikation zwischen den Feiertagen. Mit den besten Ostergrüßen verabschiedet sich jetzt Manfred Kläuber.